Also ich habe eingeschaltet hier.
Steht ein anderer auf der Leitung wahrscheinlich.
Ja, dieses Lied von Albert Frey, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ist eins meiner Lieblingslieder. Und ich singe immer einen Buchstaben mehr dazu. Am Anfang nicht nur ein Leben gegeben, sondern mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Zeige du mir deinen Weg. Ja, ist ein wunderbares Lied und darum soll es auch heute Morgen gehen, dass wir überlegen, was es heißt. Wirklich heißt ganz praktisch, wenn man sein Leben für Jesus gibt, in den Dienst gibt, muss nicht als Pastor oder Pfarrer oder Diakonisse, sondern einfach so unser Leben, so wie uns Gott es gegeben hat, für ihn. Ich möchte dazu ein paar Verse lesen aus dem Lukasevangelium, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Ein Gleichnis Jesu. Da sagt Jesus, wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt und das Vieh weidet und sagt ihn, wenn er vom Feld heimkommt, kommt gleich her und setzt sich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst auch du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Bis daher. Liebe Brüder und Schwestern, ein Buch des 1967 verstorbenen Bischofs von Berlin-Brandenburg, Otto Dibelius, das er so in den letzten Jahren seines Lebens geschrieben hat, indem er noch einmal Rückblick auf sein Leben hält. Dieses Buch trägt den Titel »Ein Christ ist immer im Dienst«. Sehr lesenswertes Buch, kann ich nur empfehlen. »Ein Christ ist immer im Dienst«. Darin spricht er von den Durchhilfen, die er in seinem langen, er ist weit über 80 Jahre alt geworden, über die Durchhilfen, die er in seinem langen Dienstleben auch erfahren hat, über die Bewahrung im Dritten Reich und über all den Segen, den Gott auf seinen Dienst gelegt hat. Ein Christ ist immer im Dienst. Diese Überschrift könnten wir auch über den eben verlesenen Gleichnistext Jesu setzen. Ein Christ ist immer im Dienst. Denn Jesus wollte durch dieses Gleichnis seinen Jüngern damals und uns heute und zu allen Zeiten, solange er noch nicht wiedergekommen ist, sagen, wie unser Dienst aussehen soll für ihn. Was es ist, Dienst für ihn und für das Reich Gottes. Ich möchte vier Schwerpunkte setzen und damit Sie das leichter verfolgen können, habe ich da eine Dings vorbereitet, so eine Folie oder was das auch immer ist. Und da können Sie das also alles gut verfolgen. Vier Punkte, unser Dienst für Jesus ist ein selbstverständlicher Dienst, ein vielfältiger Dienst, ein lohnender Dienst und ein ewiger Dienst. Einige Anmerkungen dazu. Unser Dienst für Jesus ist ein selbstverständlicher Dienst. Beim Lesen dieses Gleichnisses ist man im ersten Moment etwas schockiert. Es bleibt einem sozusagen etwas die Luft weg. Wie kann ein Herr so mit seinem Knecht umgehen? Und wenn wir es in die heutige Zeit übertragen, müssen wir sagen, wie kann ein Arbeitgeber so mit seinem Arbeitnehmer umgehen, wie dieser Herr mit seinem Knecht? Es wäre ein Fall heute für die Gewerkschaft, vielleicht sogar für die Bild-Zeitung. Stellen wir uns das doch vor. Da kommt ein Knecht am Abend müde, hungrig, abgeschafft nach Hause. Er hat 10 bis 12 Stunden in der Hitze des Tages auf dem Feld gearbeitet. Aber anstatt nur Feierabend machen zu können, die Beine auszustrecken, sich hinzulegen oder sonst wie? Bekommt er von seinem Herrn sofort neue Befehle, neue Aufträge, neue Anweisungen? Er sagt zu ihm: Auf, zieh eine saubere Schürze an, decke den Tisch und bereite mir das Abendessen. Hole mir zu essen und zu trinken, damit ich etwas zu Abend essen kann. Und es geht auch uns nur sehr, sehr schwer ein, dass Jesus mit der Gestalt in diesem Gleichnis Gott meint. Kann Gott so handeln, dass er sich so bedienen lässt und auf die Bedürfnisse seiner Knechte kaum Rücksicht nimmt? Aber bevor wir schnell und vorschnell urteilen, sollten wir etwas die Zeit, in der Jesus und damals lebten, die anderen, beachten. Es gab damals Herren und es gab Knechte. Der Knecht war zum Dienen da und nicht zum Herrschen oder zum Befehlen. Es hat Jesus auch niemand widersprochen, als er sie fragte: Wer unter euch hat einen Knecht, der nicht ebenso handeln würde als Herr? Hat keiner widersprochen. Darüber gab es überhaupt keine Diskussionen. Das war selbstverständlich, ein Knecht war zum Dienen da. Er war ja das Eigentum seines Herrn. Der Herr hatte ihn am Sklavenmarkt gekauft, er hat das Lösegeld für ihn gezahlt. Er war sein Eigentum. Und er wollte, dass er auch ihm dient. Was heißt es für uns? Könnten da manches noch aus der Zeit Jesu und aus dem ganzen Sklavenwesen und so weiter sagen. Was heißt es für uns? Wir sind Knechte Jesu Christi und Diener Gottes. Es wird uns, soweit wir gläubig sind, es wird uns im Neuen und Alten Testament sehr oft gesagt. Da lesen wir Abraham, ein Knecht Gottes, Mose, ein Knecht Gottes, David, ein Knecht Gottes, Josua, ein Knecht Gottes. Und der Psalmist sagt sogar: Lobet den Herrn, alle seine Knechte. Das war ganz klar im Alten Testament. Die Gläubigen, an Gott Gläubigen, wurden als Knechte angesprochen. Im Neuen Testament geht's weiter. Der Apostel Paulus sagt bei seinen Briefanfängen, Römer und so weiter: Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Oder Petrus, ein Knecht Jesu Christi. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Im griechischen Urtext, da steht sogar das Wort Touloi oder Toulos, das heißt Sklave, Leibeigener Jesu Christi. Und wir sind seine Leibeigenen, weil Jesus Christus auch uns aus dem Elend der Sündensklaverei erlöst, erkauft hat, zu seinem Eigentum. Er hat sein Blut und Leben dafür gegeben und hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an das Kreuz. Und deshalb sind wir sein Eigentum, sein bluterkauftes, kreuzerlöstes Eigentum. In einem anderen Lied von Albert Frey, auch das erste war ja von ihm, da heißt's: Zwischen Himmel und Erde hängst du. Dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort. Dort am Kreuz. Und sehen Sie, als das heilige, teure Blut Jesu aus den Nägelwunden, Fußwunden und von seiner Stirne dort, wo die Balken sich kreuzen, geflossen ist und auf unsere Erde getropft ist, da wurde der Fluch, der seit der ersten Sünde der ersten Menschen auf uns lag, weggenommen. Wie das Blut Abels schreit nach Vergeltung, so schreit das Blut Jesu nach Gerechtigkeit. Unser Reformator Martin Luther hat in seiner Auslegung zum zweiten Artikel gesagt, vielleicht kennen es manche noch aus dem Konfirmandenunterricht, weiß es nicht: Jesus Christus hat uns erlöst, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen und teuren Blut. und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reiche unter ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist, auferstanden von den Toten, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr, hat Luther noch gesagt. Das ist gewisslich wahr. Deshalb ist es auch für uns selbstverständlich, dass wir ihm dienen. Eckhard Krascher hat es gerade gelesen, Lesung Matthäus 25. Da sagt Jesus zu den Geretteten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Ich bin hungrig gewesen, habt mich zu essen gegeben, durstig, ich bin krank gewesen, Fremder und so weiter. Und dann sagen die Gerechten: Herr, wann haben wir dich überhaupt so gesehen? Wann haben wir dich hungrig, durstig? Wissen Sie was, das war für die selbstverständlich, dass sie diesen Dienst gemacht haben. Die haben es gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich Jesus gedient haben. Es war für sie selbstverständlich, dass sie ihm gedient haben. Sie sind ganz erstaunt gewesen. Wie oft ist es bei uns ganz anders? Wir stellen doch oft und gern heraus, was wir für Jesus, für das Reich Gottes tun, was wir für ihn opfern, was wir für ihn einsetzen. Da kommt dieses Ich. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe diesen Chor, der da vorne steht, gegründet. Ich. Oder ich habe diese Jugendarbeit oder Kinderarbeit begonnen. Oder aber ich habe den Anstoß zum Bau eines Gemeindehauses gegeben. Und da hört man alles, was die Leute so getan haben. Oder wenn ich nicht bei allen Sitzungen dabei bin, dann geht sowieso nichts. Dann wird keine Entscheidung getroffen und dann ja, können sie alle einpacken, wenn ich nicht dabei bin. Ich übertreibe, aber man hört oft diese Töne. Weniger ist es selbstverständlich, was ich mache. Und das brauche ich gar nicht an die große Glocke hängen. Ich denke an die Verabschiedung eines sehr geschätzten Arztes in einer unserer früheren Gemeinden. Er war, ich denke, über 40 Jahre im Dienst und hat sich aufgerieben in seiner Arbeit. Er kam nachts und immer wenn was war, bin oft mit ihm zu Kranken, zu Sterbenden gegangen. Und jetzt wurde er verabschiedet in der großen Sporthalle. Die Stühle reichten bei Weitem nicht. So viele waren gekommen, fast der ganze Ort. Er war beliebt. Er hat fast jedem schon mal geholfen, in jeder Familie sicher schon mal Dienst gemacht. Und dann sprach der Bürgermeister. Und dann sprachen die Vereinsvorstände vom Roten Kreuz, von der Sozialstation, die Pfarrer und was weiß ich alles. Und stellten es ganz groß heraus, was der Mann geleistet hat. Und dann hat er am Schluss noch ein Wort gesagt. Und es hat uns, jedenfalls mich beschämt, das bis heute noch. Er sagte zweierlei. Er sagte: Wisst ihr, als da so geredet wurde von einem Arzt und der so gelobt wurde, da habe ich mich manchmal gar nicht gefunden da drin. Ich wusste gar nicht, ob ihr von mir redet oder von irgendjemand anders. Und dann hat er gesagt: Ich habe nichts als meinen Dienst und nichts als meine Pflicht als Arzt getan. Das war selbstverständlich. Ich schäme mich heute noch, vielleicht spüren Sie das, wenn ich daran denke. Und wenn ich überlege, wie wir unser Dienst für Jesus, der uns alles geschenkt und gegeben hat, wie wir das oft herausstellen. Lassen Sie das. Gott sieht es. Und er hat gesagt, Jesus hat gesagt, wer mir dient, den wird mein Vater ehren, wie auch immer, ob in dieser oder in der anderen Welt. Das muss uns doch genügen. Selten so beschämt wie in dieser Stunde. Wir haben ganz vergessen, dass der Psalmist sagt, dienet dem Herrn mit Freuden. Setzt alles ein, das ist doch selbstverständlich, dass wir alles einsetzen, was uns Gott gegeben hat. Aber wir wollen uns selber groß machen. Und dann jammern wir oft noch. Wir kommen vom Jammertal nicht runter. Und wenn wir mal vom Jammertal rauskommen, dann gehen wir an die Klagemauer, dann geht's dort weiter. Und von dort über die Seufzerbrücke, die ist da irgendwo, Venedig und so weiter, um rauszustellen, ja, seht ihr denn nicht, was ich alles mache? Und warum lobt mich denn niemand? Ganz grässlich. Unser Dienst für Jesus ist ein selbstverständlicher Dienst. Aber nicht nur ein selbstverständlicher Dienst, sondern vor allem ein sehr vielfältiger Dienst, wie wir es hier geschrieben haben. Ein vielfältiger Dienst. Das lassen wir noch, das erste Bild bitte. Ja. Zurück zum Text. Der Knecht hatte einen vielfältigen Dienst für seinen Herrn zu machen. Er hatte den Felddienst. Wir haben gelesen, dass er da pflügte, säte, aufs Vieh aufpasste und dass er da viel, viel zu tun hatte. Pflügte ohne Traktor, säte ohne Sämaschine, hackte ohne Ruder und das Vieh hatte auch keinen Elektrozaun, also er musste da schon den ganzen Tag ziemlich auf Trab sein. Und dann, wenn er heimkam, haben wir gelesen, dann kam nach dem Felddienst der Tischdienst. Musste den Tisch decken, speisen, Getränke auftragen, abräumen, abwaschen. Und dann hat er sicher auch noch im Haus viel zu tun gehabt. Das Wasser musste ja vom Brunnen irgendwo her geholt werden, Brennholz und. Einen vielfältigen Dienst, ganz bestimmt. Und es muss uns klar sein, wer in die Nachfolge Jesu eintritt, der hat einen vielfältigen Dienst. Ein großes Aufgabenfeld vor sich. Und dafür hat uns Gott ja auch Gaben gegeben, damit wir sie für ihn und sein Reich einsetzen. Die Bibel unterscheidet zwischen natürlichen Gaben und zwischen geistlichen Gaben. Die natürlichen Gaben, die werden uns sozusagen in die Wiege gelegt. Musikalität zum Beispiel. Denken wir an Wolfgang Amadeus Mozart, der im Alter von 8 Jahren öffentlich am Hof in Wien Klavierkonzerte gegeben hat. Kompositionen, die er selber mit 8 Jahren geschrieben hat. Im Köchelverzeichnis sowieso nachzulesen. Andere haben wieder die Gabe, künstlerisch zu gestalten. Kann auch nicht jeder. Oder Technik. Oder mit Kindern umzugehen, mit Betagten, was auch immer. Gott hat uns Gaben gegeben, die wir einsetzen sollen, natürliche Gaben. Aber Gott hat uns auch geistliche Gaben gegeben. Und diese geistlichen Gaben werden aktiviert bei unserer Bekehrung. Die sind nicht einfach so da, die werden aktiviert. Die aktiviert der Geist Gottes. Klick und dann aktiviert er die geistlichen Gaben nach Galater 5, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und was da alles steht. Ich möchte mal sagen, unsere natürlichen Gaben werden dadurch nicht hinfällig, die behalten wir. Aber der Heilige Geist, jetzt sage ich mal, gewagt etwas, aber ich stehe dazu. Der Heilige Geist veredelt diese natürlichen Gaben. Dass sie nun eine ganz andere Zweckbestimmung haben. Dass sie nicht mehr uns selber groß machen. Dass sie uns nicht selber verherrlichen, sondern dass diese natürlichen Gaben, die vom Geist Gottes vereinnahmt werden, Gott groß machen, Jesus groß machen. Gott verherrlichen, Jesus verherrlichen. Wir sind dann brauchbar, wenn diese natürlichen Gaben unter die Herrschaft des Geistes Gottes kommen. Unser Dienst ist ein vielfältiger Dienst, auch heute, ich habe es gerade gesagt, können wir das zweite Bild mal zeigen, da habe ich es ein bisschen aufgeschrieben. Und zwar, Gottesdienst sind nur einzelne, es gibt viel, viel mehr. Gottesdienst, Gebetsdienst, Besuchsdienst, Missionsdienst, Seelsorgedienst, Pflegedienst und. Gehen wir der Reihe nach durch, einige Anmerkungen dazu. Zu unserer Aufgabe gehört auch der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Der muss sorgfältig vorbereitet werden. Da muss die ganze Liebe hinein in der Vorbereitung. Der Gottesdienst, der sollte äußerlich und innerlich vorbereitet sein. Ich habe schon so viel erlebt im Blick auf Äußerlichkeiten im Gottesdienst. Da ist man schon mitten im Sprechen, dann fällt das Mikrofon aus, dann jagen sie rum und dann pfeift es, dass einem die Ohren wegfallen. Und dann steht wieder einer unter dem Beamer und dann geht er daher und dorthin und so weiter. Bei euch ist das alles nicht. Ich sage nur, was man da erleben kann. Auf sowas käme man ja gar nicht. Ja, und da ist ein Hin und Her und der Chor, der soll singen und dann haben sie die falschen Liederblätter, dann gehen sie in den Schrank, ist auch nicht passiert hier, und dann suchen sie erst die Noten raus und was sie singen wollen. Das ist unwürdig für einen Gottesdienst. Gottesdienst sollte sorgfältig und gut vorbereitet sein, äußerlich und innerlich. Gebetsvorbereitung für sich selber. Herr, schenk mir doch, dass ich nicht einschlafen, wenn der da vorne spricht, sondern dass ich mein Herz aufmache und einmal dein Wort wirklich in mich hineinlasse. Und Gebet für die anderen, für den Prediger, für den Chor und. Da hätten wir eine ganze Fürbittenliste. Professor Wilfried Herle, praktischer Theologe an der Universität in Heidelberg, der hat Folgendes gemacht. Ein Projekt, in dem er Teams seiner Studenten zusammengestellt hat und gesagt hat, geht doch einmal in die Gemeinden, die heute wachsen. Er hat ein Buch darüber geschrieben, Wachsen gegen den Trend, sehr interessant. Und was ihr da antrefft, und andere sollten dann in die schrumpfenden Gemeinden gehen. Also dann sind sie wieder zusammengekommen, haben ihre Erfahrungen ausgebreitet. Und die einen sagten, also diese wachsenden Gemeinden, die wir besucht haben, da war alles freundlich, eine freundliche Atmosphäre. Schon außen, die Außenanlagen waren sauber gepflegt, die Blumen, kein Unkraut und so weiter. Und man wurde begrüßt, es war eine Herzlichkeit und im Mittelpunkt standen die großen Taten Gottes. Die großen Taten Gottes in der Verkündigung. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekreuzigt, gestorben für unsere Schuld, er ist auferstanden, in den Himmel gefahren. Da wachsen die Gemeinden, wenn die großen Taten Gottes im Mittelpunkt stehen, die großen Taten Jesu. Lassen wir uns da nicht verblenden, indem wir meinen, wir müssen nur noch über Politik und Ökologie und Psychologie und was weiß ich reden. Kann man auch alles einflechten, wenn es vom Wort her gegeben ist. Und die anderen Gemeinden, die schrumpfenden Gemeinden, die sagten, das war ein Durcheinander. Draußen standen überfüllte Mülltonnen, überquellende Papierkörbe, Schrottautos am Parkplatz und so weiter. Da hat man schon gleich einen Hammer drüber gekriegt, wenn man da bloß eingetreten ist. Zur Äußerlichkeit gehört es. Das wollen wir oft nicht hören und denken, es wird schon gut sein. Aber wir sollten auch, wenn es um den Gottesdienst geht, wirklich alles einsetzen, die ganze Liebe, äußerlich und innerlich alles vorbereiten. Die großen Taten Gottes, dass die verkündigt werden. Dann, wir haben als gläubige Menschen auch die Aufgabe zu beten, Gebetsdienst. Ohne Gebet geschieht gar nichts. Da kann es aktive Gemeinden geben und was weiß ich, das geht alles in die Luft. Da bleibt nichts hängen. Geht alles in die Luft. Der Apostel Paulus hat gesagt, betet stets in allen Anliegen. Und Jesus hat uns ja im Vater unser, das wir vorher zusammen gebetet haben, ein Mustergebet gegeben, das in allen Sprachen der Welt gebetet wird. Und Sie können sicher sein, wenn Sie das Vaterunser für sich beten, dass Sie es nie alleine beten. Irgendwo in der Welt beten sicher viele mit. Und auch wenn wir es miteinander sprechen. Betet. Ich bin in früheren Jahren öfters mal nach Liebenzell in dieses Predigerseminar oder jetzt ist es die Hochschule oder was weiß ich, eingeladen worden zu Vorträgen, Referaten, auch Unterrichtsstunden bei den damaligen Studenten. Und es ist nicht ganz einfach, wenn man zwei oder manchmal sogar drei Dienste an einem Tag hat. Da muss man sich wirklich sammeln, im Gebet sammeln. Und da habe ich dort oben eine wunderbare Entdeckung gemacht. Auf einem Nebenweg, so ein bisschen verborgen, zwischen Büschen und so weiter, stand ein Bänkchen, vielleicht steht es heute noch dort. Und auf diesem Bänkchen an der Lehne standen drei Worte. Da stand drauf, sag alles Jesus. Sag alles Jesus. Und da habe ich mich hingesetzt. Und dann habe ich gewusst, ich darf alles Jesus sagen. Das Gebet, so knapp kann man das sagen. Sag alles Jesus. Sag's doch, was dich bedrückt, was dich erfreut. Den Kummer um die Kinder oder um die Nachbarn und was es um die Gesundheit. Sag alles Jesus. Schüttet euer Herz vor ihm aus, sagt mal der Psalmist. Sag alles Jesus. Weiter, wir dürfen uns nicht zu sehr aufhalten. Ich bin gern bereit, noch mit Einzelnen zu sprechen. Dann kommt der Besuchsdienst. Ich komme wieder auf die Lesung zurück. Jesus sagt, ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr seid zu mir gekommen, ich war gefangen und so weiter. Ihr habt mich besucht. Es ist gut, wenn man für Kranke, für Einsame, für Fremde betet. Dass man betet, Herr, du kennst jetzt alle, die nicht da sind, die krank sind und alles, die nicht da sein können. Aber das genügt ja nicht. Damit ist die Sache ja nicht abgeschüttelt. Jesus hat nicht gesagt, ihr habt an mich gedacht. Es war wunderbar, er hat gesagt, ihr habt mich besucht. Und wie sieht es denn da aus eigentlich in unserem Glaubensleben, in den einzelnen Gemeinden, bei mir selber? Bin ich bereit, auch mal wirklich einen Kranken, an den man denkt, zu besuchen? Sind wir wirklich bereit, auch in ein Trauerhaus zu gehen, zu Einsamen zu gehen? Viele sagen, wissen Sie, wenn jetzt wieder diese langen, dunklen Wintertage und Wochen kommen, da fällt die Einsamkeit wie ein schwarzes Tuch über mich. Eine Verwandte von meiner Frau aus Kanada, ist auch einsam und hat gesagt, wisst ihr, die Wände reden nicht. Die Wände reden nicht. Die hocken da. Und vielleicht hat jemand Angst und sagt sich, was soll ich denn mit so Einsamen reden? Da braucht man nicht viel Angst haben. Da braucht man nur hingehen und sagen, na, wie geht's denn? Und dann ist der Spund aus dem Fass draußen. Dann kommt, oder man sagt, wie war's denn früher und so. Dann kommen die raus. Die warten ja drauf. Und wenn man ein Telefon mit ihnen führt, die hören ja kaum mehr auf, gell? Da muss man sagen, ja, jetzt ist gut und andermal und so, gell? Dass man, die haben's Herz voll. Ihr habt mich besucht. Da wird die Mutter aus einer Kinderschar herausgerissen durch einen Unfall. Ich bin auch in der Notfallseelsorge noch tätig. Und, dann ist die Beerdigung herzzerreißend. Viele sind da. Und dann, 3-4 Wochen später, kaum noch jemand, der sich da kümmert. Kaum noch jemand, der sie besucht. Und jetzt kommen eigentlich erst die Probleme. Jetzt bräuchten die Leute Hilfe und Zuspruch und Trost. Also ich möchte ein ganz scharfes Thema hier herausholen und möchte wirklich sagen, überleg bitte, wann du das letzte Mal einen Kranken, Trauernde, Einsamen oder Nachbarn oder so wirklich besucht hast. Es wäre wichtig und es ist unser Auftrag, gehört mit zu unserem Dienst, Missionsdienst, der nächste Dienst. Ich hoffe doch sehr, dass jeder von uns mindestens einen Missionar, eine Missionarin, eine Missionsgesellschaft oder eine Missionsvereinigung hat und kennt, die ihr unterstützt. Wir können ja nicht alle nach Afrika oder sonst wohin Missionsdienst. aber wenigstens einen, wo man unterstützt im Gebet, wo man Briefe austauscht, Telefonate, E-Mails und wo man wirklich auch opfert dafür. Das ist unser Auftrag. Das ist kein Hobby, das man so macht, sondern wir sollen das tun, dass das Evangelium verkündigt wird über Rundfunk, durch christliche Schriften und auch immer. Denken Sie doch an die muslimische Welt. Wenn man das jetzt wieder hört, nach dem Freitagsgebet, dort sind die Moscheen Hassfabriken. Da wird der Hass fabriziert und dann gehen sie fanatisch hinaus und hauen alles zusammen. Sollten wir keine Angst davor haben, wenn wir da, aber wir sollten beten für die, die dort Dienst machen. Es sind viele, die wir kennen, die wir auch unterstützen. Nur Hass und Gewalt. Aber Jesus, er kann aus Hass Liebe machen. Aus Gewalt Frieden. Aus Hoffnungslosigkeit eine lebendige Hoffnung geben. Und ich denke, wenn wir von der Liebe Jesu leben, dann kriegen wir auch die Kraft, Liebe weiterzugeben. Vielleicht ist ein Muslim in unserer Nähe gleich, Mohammedaner, an denen wir immer vorbeilaufen. Sollten wir mal versuchen, ihn anzusprechen. Eine lebendige Hoffnung. Schauen Sie, Jesus liebt uns so sehr, dass er sagen kann, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Die Liebe Jesu. Seelsorgedienst, auch da einige kurze Anmerkungen. Es gibt heute, ich sage da nichts Besonderes oder etwas Neues, es gibt heute immer mehr psychisch Kranke in unserer Mitte. Und ich sehe da schon einen Zusammenhang zwischen Seelsorge und psychisch Kranken. Ich weiß es als Pfarrer, vor 30 Jahren, 35, 40 Jahren vielleicht, da hat man viel mehr Seelsorge gehabt. Da kamen die Eheleute, gesagt, wir kommen nicht klar. Meistens kam erst die Frau, hat über ihren Mann geschimpft natürlich. Sag, jetzt möchte ich doch ihren Mann auch einmal kennenlernen. Nein, den brauchen Sie, der lügt Sie doch bloß an und so weiter. Nein, ich möchte jetzt ihren Mann auch kennenlernen. Kam der Mann, der hat dann über seine Frau geschimpft. Er hat gesagt, gut, jetzt brauchen wir alle beide. Die Leute sind gekommen, stellen sich das vor. Dann sind beide gekommen, dann klang das ganz anders. Aber dann hat man raten können. Die haben sich raten lassen. Einer Frau habe ich mal gesagt, zerreißen Sie den Brief, den Sie da gekriegt haben und verbrennen Sie ihn. Da waren andere plötzlich mit im Spiel. Sie haben so einen lieben Mann, zerreißen Sie den Brief. Ja, und dann habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre, es kam immer weniger in die Seelsorge. Nur noch Problem Alkohol, Problem Drogen und so weiter. Und es hängt damit zusammen, dass einfach zu wenig Seelsorge geübt wird. Vor allem, dass unsere Belastungen auf Jesus geworfen werden. Der Wochenspruch für diese Woche heißt ja, alle eure Sorgen werft auf ihn. Lasst sie dann dort, werft sie auf ihn, denn er sorgt ja für euch. Was mich freut, ist Folgendes. Unser Herr Jesus ist unbegrenzt belastbar. Das sind wir nicht. Nein, ich bin nicht unbegrenzt belastbar. Und auch der beste Seelsorger ist nicht unbegrenzt belastbar. Aber Jesus ist unbegrenzt belastbar. Er ist Gottes Lamm, das die Sünden der ganzen Welt trägt. Wir könnten die Sünden der ganzen Welt nicht mal an einem Tag sehen, was da passiert. Menschen gefoltert werden, vergewaltigt und alles. Und Jesus trägt die Sünden der ganzen Welt, auch unsere Sünden, als das Lamm Gottes. Und er trägt sie ans Kreuz. Jesus ist unbegrenzt belastbar. Ich möchte es nochmal sagen. Du kannst ihm alles sagen, alles aufladen. Er nimmt es auf sich und trägt es ans Kreuz. Der Pflegedienst. Ja, auch dazu ein paar Sätze. Wir wissen, dass sich heute ein unheimlicher Pflegenotstand abzeichnet. Pflegekräfte fehlen hinten und vorne. Die Altenheime sprießen wie Pilze aus dem Boden und ja, Deutschland wird immer mehr zum Altenheim, zum Altenheim. Und da überlegt man sich, wie könnte man diesem Missstand abhelfen, wenn es immer mehr Alte gibt, Pflegebedürftige. Und dann spricht man schon davon, dass man ja die Computer in die Pflege einbeziehen könnte, so eine Art Roboter. Ja, man spricht sogar vom Maschinenpflegedienst. Ich habe eine Karikatur da gefunden, guckst du dir mal an. Das ist jetzt die Maschinenpflege, so wie der Karikaturist sich das vorstellt. Also Pflegeprogramm S85 wahrscheinlich, Senior ab 85 oder sowas. Also dem wird das Haar gekämmt und die Fingernägel werden auch geschnitten und dann kriegt er noch die Zähne geputzt und am Schluss wird er dann durch eine Art Autowaschanlage durchgefahren mit anschließenden Warmtrocknungen und so weiter. So ungefähr, also kann es einen schon erschüttern, wenn man sich sowas vorstellt, wie die Pflege dann sein soll, Maschinenpflege. Ja, also das wollte ich euch bloß einmal zeigen, was alles schon so gemacht wird. Jetzt das erste Bild wieder, dass wir wieder zu unserer Disposition kommen. Unser Dienst für Jesus ist ein selbstverständlicher, ein vielfältiger und ein lohnender Dienst. Zurück zum Gleichnis. Wir fragen ihn uns, hat denn der Knecht nur schuften, nur arbeiten, nur bedienen müssen? Hat er denn nichts zu essen und zu trinken bekommen? Nein, denn der Herr sagte zu ihm ja nicht nur, gib mir, sondern danach sollst auch du essen und trinken. Liebe Brüder und Schwestern, es geht um die Reihenfolge. Zuerst kommt der Dienst für Jesus und für Gottes Reich. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und auch im Vater Unser haben wir es ja gerade gesprochen. Er kommt zuerst. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommt unser tägliches Brot, unsere Schuld und, und. Diese Reihenfolge ist wichtig, dass Gott, Jesus an der ersten Stelle steht. Und wir brauchen gar keine Angst haben. Niemand kommt zu kurz, der Jesus dient. Denken Sie an die Speisung der 5000. Da sind die 12 Jünger rumgelaufen und rumgebraust und haben 5000 Mann, wahrscheinlich waren es noch mehr, ausgeteilt. Und wie viel war am Schluss noch übrig? 12 Körbe. Also jeder Jünger, 12 Jünger sind es ja gewesen, jeder Jünger hat seinen Korb noch voll Brot und Fisch gekriegt. Auch er wurde satt gemacht. Niemand muss sich bei Jesus in seinem Dienst zu Tode schuften. Niemand ist überfordert, sondern wenn wir überfordert sind, dann überfordern wir uns oft selbst. Jawohl, überfordern uns selbst. Gott kennt unsere Belastungsgrenze. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Und Gott ist der Vater über alles, was Kinder heißt. Ein Vater wird ja seine Kinder nicht zu Tode schuften lassen. Wir haben das oft erlebt mit unseren 6 Kindern, wie sie noch kleiner waren, da haben wir ausgedehnte Wanderungen gemacht und da kam oft der eine oder andere, die Kleinsten, haben gesagt, Papa, ich kann nicht mehr, trag du mich. Habe ich gern gemacht. Ist doch klar. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Singen wir in einem Lied. Trag du mich. Dienst für Jesus ist ein lohnender Dienst. Die Bibel spricht an vielen Stellen vom Lohn, den Gott seinem Kind, seinem Knecht gibt. Jesus sagt, wer da schneidet, der empfängt Lohn. Oder jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Oder der Hebräerbrief, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat und. Der Lohn, den Gott gibt, ist kein Stundenlohn, keine Entlohnung, kein Mindestlohn oder Tariflohn, sondern es ist ein unermesslich unverdientbarer Lohn. Es ist der Gnadenlohn, der Gnadenlohn. Der Dichter sagt, aus Gnaden hier gilt kein Verdienen. Die eigenen Werke fallen hin. Gott, der aus Lieb im Fleisch erschienen, bringt uns den seligen Gewinn, dass uns sein Tod das Heil gebracht und uns aus Gnaden selig macht. Kommen wir noch zum vierten, zum letzten. Der Dienst für Jesus ist ein ewiger Dienst. Ein Christ ist immer im Dienst. Und ich möchte ergänzen, ein Christ bleibt immer im Dienst. Unser Dienst für Jesus hört nicht auf, wenn wir gestorben sind. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, glaube ich schon anhand der Bibel. Sondern im Gegenteil, dann kommt der schönste, der reinste, der heiligste Dienst in Gottes Herrlichkeit. Offenbarung 22, seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht. Seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht. Unser Dienst vor Gottes Thron und dem Thron des Lammes ist ein Anbetungsdienst. Zusammen mit allen Erlösten und mit allen Engelscharen. Dieser Dienst wird dann frei sein, ganz frei von Egoismus, von falschem Ehrgeiz, von Selbstgefälligkeit, von Eitelkeit. Das gibt's dann nicht mehr. Und der Dichter sehnt sich nach diesem Dienst, wenn er sagt, endlich, endlich werd ich droben, ohne Sünd ihn loben. Endlich, ja. Darauf freuen wir uns. Ein ewiger Dienst. Am 23. und 24. Juni dieses Jahres fand in Ulm der Landesposaunentag statt. Alle zwei Jahre ist er. Über 8000 Bläser waren dort und Tausende von Sängern und von Besuchern. Und es ist seit 44 Jahren immer so, alle zwei Jahre, dass bei der Schlussveranstaltung der Bachchoral gespielt wird mit dem größten Posaunenchor der Welt, wie es heißt. Der Bachchoral Gloria sei dir gesungen mit Menschen und mit Engelzungen. Gloria sei dir gesungen. Ich weiß nicht, ob wir 2014 hin können, ob wir dabei sein können. Vielleicht leben wir dann schon gar nicht mehr. Aber an diesem Anbetungsgottesdienst vor dem Thron Gottes und dem Thron des Lammes, da können wir dabei sein. Nämlich, wenn wir unser Leben rückhaltslos in die Hand Jesu Christi geben und sagen, Herr, hier hast du mich. Ich möchte keinen Schritt mehr gehen ohne dich. Ich möchte dir alles sagen. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Mit Menschen und mit Gott. Ich möchte Menschen um Verzeihung bitten und möchte dich um Vergebung bitten. Ja, was soll man dazu noch sagen? Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen. Dafür danke ich. Amen. Werden stille zum Gebet, bleiben Sie sitzen. Ja, Herr, wir sind nicht wert, dass wir dir dienen dürfen. Du weißt, wie schwach unser Dienst ist und wie wenig der Ertrag eines langen Lebens sein kann, wenn wir zurückblicken auf unser Leben. Und wie oft unser Dienst nicht frei ist von Eitelkeit und Selbstgefälligkeit und eigener Ehre. Herr, vergib uns und hilf uns, dass wir dir von Herzen dienen, ab jetzt, ab heute. Und dass wir uns freuen auf diesen ewigen Dienst, wo wir mit allen Erlösten aus allen Nationen, mit allen Engelscharen vor deinem Thron dich anbeten dürfen, Tag und Nacht. Wir danken dir, dass du uns dazu die Vorfreude schenkst und auch die Kraft gibst, dass wir das Ziel erreichen, dieses wunderbare, herrliche Ziel, das du uns verheißen hast. Amen.